Ja, guten Morgen, Falkensee. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hätte beinahe gesagt, obwohl ihr mich kennt oder vielleicht auch, weil ihr mich kennt, ich weiß es nicht. Das neue Jahr ist noch nicht einmal ein Monat jetzt alt. Ich denke, das ist Zeit für eine Rückschau, oder? Das war das Jahr 2021. Sonst kommen diese Rückschauen ja immer erst so rund um Weihnachten. Aber ich denke, es ist schon genug Wasser den Rhein hinabgeflossen, um jetzt schon mal Resümee zu ziehen. Wichtigste Frage zum Anfang an euch. Wer hat sich für dieses Jahr irgendetwas vorgenommen? Also so, dieses Jahr möchte ich gerne meinen Keller aufräumen, abnehmen, Rauchen aufhören. Gute Vorsätze. Wer von euch hat gute Vorsätze für dieses Jahr? Sehr gut. Sehr gut. Jetzt könnte ich natürlich auch fragen, wer von euch hält die guten Vorsätze noch durch? Das wäre dann ein bisschen peinlich, weil dann würde ich mich ja zum Beispiel nicht melden. Das ist ein bisschen schade. Ich habe mir auch gute Vorsätze gemacht dieses Jahr. Ich habe nämlich gebetet und habe gesagt, bitte Gott, mach, dass mein Konto dicker und mein Körper dünner wird. Und verwechsel es bitte dieses Mal nicht wieder. Das war natürlich nur ein Witz, aber mal im Ernst. Warum machen wir uns eigentlich gute Vorsätze und warum halten wir sie so oft nicht durch? Es ist komisch. Wir wissen, dass sich bestimmte Dinge in unserem Leben ändern müssen. Sonst würden wir wahrscheinlich uns keine guten Vorsätze machen. Wir haben erkannt, dass wir in diesen oder jenen Bereichen irgendwie auf dem Holzweg sind, auf dem falschen Weg sind, aber irgendwie schaffen wir es dann nicht, das Ruder rumzureißen. So wirklich einen neuen Weg zu gehen, ausgetretene alte Pfade zu verlassen. Sehe, ich mache alles neu, sagt Jesus in Offenbarung 21,5. Sicherlich bezieht sich diese Bibelstelle auf die Zukunft. Aber wir wissen, dass Jesus im Hier und Jetzt, im Heute auch Neuanfänge schenken möchte. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir die auch bitter nötig. Also ich meine, vielleicht würden wir das in der Öffentlichkeit nicht unbedingt immer gleich so zugeben. Also wenn mich einer auf der Straße anspricht und sagt, hier, wie sieht denn das aus und brauchst du Neuanfänge, dann würde ich ja so eine Schwäche nach außen zeigen und das mache ich ja sehr ungerne und von daher würde ich dann vielleicht so, naja, mich da so ein bisschen versuchen, drum zu drücken. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann weiß ich das, ich brauche Neuanfänge. Ich brauche, dass das Weichen, die falsch gestellt wurden, wieder korrigiert werden. Ich weiß, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, bei denen ich merke, dass der alte Adam, der alte Mensch, dass ich den noch nicht hinter mir gelassen habe, sondern dass der, naja, mich noch ganz schön im Griff hat. Deswegen sind gute Vorsätze eigentlich richtig und wichtig. Weil wenn ich mir die Zeit nehme, darüber nachzudenken und wenn ich wirklich Entschlüsse gefasst habe, dann bedeutet das doch, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die sich verändern müssen. Dann bedeutet das, dass ich so einen inneren Wegweiser habe, der mir sagt, okay, hier musst du mal eher ein Stück nach links oder nach rechts abbiegen. Und es können auch so Dinge sein wie, dieses Jahr räume ich den Keller wirklich mal auf. Das kennen wir alle, oder den Schrank oder was auch immer. Wir haben erkannt, da ist was nicht in Ordnung. Ich kriege die Kellertür kaum auf. Da fallen mir gleich alle möglichen Sachen entgegen. Deswegen weiß ich, ich muss da mal aufräumen. Und so ist das in unserem Leben eigentlich auch. Und selbst wenn wir so Menschen sind, die gibt es ja, die denken, na eigentlich bei mir läuft doch alles gut. Also ich weiß gar nicht, was der da vorne will. Dann hilft ein Blick in die Bibel, auf die Verheißungen in der Bibel, um zu merken, dass da leider doch nicht alles so gut ist, wie es eigentlich sein könnte. Natürlich würden wir auch das nach außen hin nicht so zeigen. Ich meine, wir sind doch gute Christen, oder? Also, wir beten, vielleicht. Wir gehen in den Gottesdienst oder wir hören ihn. Also die ihr heute hier seid, ihr habt diesen einen guten Vorsatz auf jeden Fall schon mal geschafft umzusetzen. Ihr seid hier und ihr, die ihr jetzt oder später vorm Rechner sitzt und das anhört, ihr habt ja auch den guten Vorsatz umgesetzt, ihr hört das nämlich zumindest, okay. Naja, wir geben uns auch meist Mühe, meist in Klammern, aber wir geben uns schon meist Mühe, so gute Menschen zu sein, also hoffentlich. Also was gibt es denn da eigentlich zu beanstanden? Drei Bibelstellen habe ich euch mitgebracht, die aufzeigen, wer wir eigentlich sind als Christen oder wer wir eigentlich sein sollten als Christen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich bin begeistert. Das erste ist, du bist schon eine neue Kreatur. Das ist nicht nur was, was irgendwann in Zukunft kommt, sondern du bist eine neue Kreatur. In 2. Korinther 5, 17 heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Das ist eine Verheißung, die Gott für dich ganz persönlich hat. Wenn du ein Christ bist, dann ist der alte Adam hinter dir, der alte Mensch, und du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Zweitens, durch die Taufe ist dein altes Ich gestorben. Römer 6, 4, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Und das Dritte, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt auch in dir. Epheser 1, 19 bis 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Was für enorme Verheißungen. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, wenn du weiter voranschreitest, wenn du Jesus ähnlicher wirst, dann wirst du die Sünde in deinem Leben überwinden können. Und spätestens das ist der Punkt, wo ich nochmal sage, ich glaube, wir haben alle eine Erneuerung nötig. Es sei denn, du bist jemand, der jetzt aufsteht und sagt, nö, ich bin da schon. Trifft mich nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen alle gute Vorsätze, weil wir eben dieses Ziel noch nicht erreicht haben. Und wenn ich mir nur diese drei Verheißungen angucke, dann glaube ich, dass wir ziemlich locker bei allen dreien jetzt nicht am Ziel sind. Da als Beispiel, ich bin heute das erste Mal zu euch gekommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das war aufregend, war ein Abenteuer. Und als ich rauskam, habe ich die Leute gesehen, da vorne am Bahnhof, morgens um 9, Bierpulle in der Hand, laut irgendwie, sich da vergnügend oder auch nicht. Und was sind meine Gefühle, wenn ich diese Leute da sehe? Eigentlich eher, dass es mich abstößt. Gebe ich offen zu. Dabei sind das doch Leute, die Jesus am nötigsten haben. Ansonsten, warum sind die da morgens um 9 mit einer Pulle Bier in der Hand und grölen rum? Deswegen finde ich es übrigens so wichtig, zurückzuschauen, also wirklich zurückzuschauen, nicht nur auf die letzten 3 Wochen und die guten Vorsätze, sondern wirklich auf das Jahr zurückzuschauen, auf das vergangene Jahr. Habe ich mich eigentlich verändert in dem Jahr? Also nicht, hat Corona mich verändert? Ich glaube, wir sind alle verändert durch Corona, sondern habe ich mich tief im Innersten, habe ich mich verändert hin zum Guten? Bin ich Jesus eigentlich ähnlicher geworden in dem Jahr? Bin ich liebevoller geworden? Habe ich größeren Glauben? Ist meine Beziehung zu Gott und meinen Mitmenschen intensiver geworden? Wow, jetzt fährt er aber dick auf, mag der eine oder andere vielleicht von euch jetzt gerade denken. Ja, aber ihr Lieben, das ist genau das, was die Bibel sagt. Nämlich, dass wir uns verändern sollen, weil wir eben noch nicht die neue Kreatur sind. Brauchen wir diese Veränderung? Und das ist ein Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, ist ein Prozess, der nicht aufhört. Egal, ob du 16 bist, ob du 40 bist oder 80 oder noch älter. Solange wir leben, sind wir in diesem Prozess drin, dass wir uns von Gott verändern lassen, von innen nach außen, um Jesus ähnlicher zu werden. Und deswegen ist es wichtig und richtig, zurückzuschauen und zu gucken, was ist da eigentlich passiert in dem letzten Jahr? Und wenn da nichts passiert ist oder wenig passiert ist oder das vielleicht in die falsche Richtung ging, warum war das eigentlich so? Warum bin ich nicht liebevoller heute als vor einem Jahr? Warum bin ich nicht geduldiger als vor einem Jahr? Warum stören mich immer noch diese Leute am Bahnhof, wenn ich nach hierher komme? Und ich habe keine Liebe für sie. Was ist denn da schiefgelaufen? Warum bin ich noch nicht die neue Kreatur, sondern warum ist es der alte Mensch, der an mir nagt und an mir zehrt und verhindert, dass ich mich verändere? Wenn wir das schon so weit wären, was diese Verheißungen angeht, dann frage ich mal eine ganz böse Frage, nämlich warum gibt es eigentlich so viel Streit in Kirchen und Gemeinden? Wenn wir doch die neue Kreatur sind, wenn wir doch voller Liebe sind, weil Gott die Liebe ist und in uns lebt. Weil wir doch so vollmächtig sind, weil wir doch schon so weit sind auf unserem Glaubensweg. Warum gibt es überall so viel Streit in Kirchen und Gemeinden? Warum gibt es auch unter uns Christen so ein Machtgerangel? Und nicht nur in der Gemeinde, in Vereinen, auf Arbeitsplätzen, in der Politik, überall. Ich muss mich durchsetzen. Ich muss die Nummer eins sein. Oh ja, wir sind schon eine neue Kreatur. Warum gibt es eigentlich so viele Verletzungen? Ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen einem Streit und einem Streit. Ich kann mich über ein sachliches Thema streiten. Ich kann sagen, diese Tür da draußen, da zieht die Luft eiskalt durch, ich friere. Und jemand anders könnte sagen, der Tischler war aber schon da und hat sie repariert. Dann sind wir auf einer sachlichen Ebene. Aber warum können wir Christen auch das nicht? Sondern wenn wir uns streiten, warum sind wir genauso wie die Welt und verletzen uns gegenseitig und sind dann eingeschnappt wie eine Leberwurst zu Hause, wo wir doch schon neue Kreaturen sind? Warum suchen wir auch als Christen so oft das Haar in der Suppe? Und natürlich mit Recht. Also wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann, ich würde mich ja nicht drüber aufregen, wenn ich kein Recht hätte, oder? Recht ist auch so eine Sache. Warum ist es uns eigentlich so wichtig, Recht zu haben? Warum stecken wir in unseren Vorstellungen, wie Gemeinde und Glauben sein müssten, eigentlich so fest? Wie oft habe ich den Spruch gehört, wenn die Gemeinde sich so oder so bewegt, wenn die Gemeinde so oder so wird, dann ist das nicht mehr meine Gemeinde. Und ein gutes Beispiel, um den Finger nochmal in die Wunde zu legen, habe ich heute Morgen erlebt, als ich in diese Gemeinde reinkam. Es war noch kaum einer hier. Ich kam rein und habe gesagt, das sind ja mal coole Sessel. Und als Antwort kam, ja, es sind aber nicht alle so gut. Und ich dachte, hey, das ist so die typische Antwort einer Gemeinde. Also jetzt mal ehrlich, da ist was neu und sofort gibt es Menschen, die stören sich daran. Das ist genau das, was ich meine. Ein Problem dabei ist nämlich unser Ego. Wer sitzt auf dem Thron, wenn ich mich über solche Möbelstücke störe? Ist das mein Ego oder ist das Jesus? Ich sage das jetzt nicht, um uns niederzuknüppeln, dass wir heute alle entmutigt nach Hause gehen. Ganz im Gegenteil. Ich will heute alles andere als entmutigen. Ich möchte heute total ermutigen. Warum? Weil diese Verheißungen, die wir gerade gehört haben, Verheißungen sind, die gelten. Und die gelten dir und die gelten mir. Und wenn wir da noch nicht sind, dann hoffe ich, dass uns das innerlich bewegt und wir sagen, da möchte ich auch hin. Ich möchte mich weiter bewegen. Deswegen bitte geh heute nicht nach Hause und sei mutlos, sondern geh heute nach Hause und sei voller Mut und sag, wir können was bewegen, weil ich mich bewege. Diese Verheißung, die so voller Liebe sind, voller Vollmacht sind, voller Veränderung sind, wo ich Negatives hinter mir lassen kann. Die Bibelstellen, die ich eben vorgelesen habe, sind Verheißungen, wie es in der Zukunft sein kann. Wir müssen nicht der kleine, versprengte, immer besser wissende, lieblose kleine Haufen sein und bleiben, der wir als Christen in dieser Gesellschaft sind. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Die Kirche, in der ich aufgewachsen bin, da habe ich gestern eine Mail bekommen, die mich sehr ermutigt hat. Die machen jetzt trotz Corona und fast nur noch Online-Gottesdiensten, machen die einen Online-Gäste-Gottesdienst. Super Sache. Ich finde das gut, wenn man ein Herz hat für Außenstehende. Ich finde es gut, wenn wir einen Gottesdienst anbieten können, wo die Leute, die da eigentlich auf dem Bahnhof rumlungern, wo man die einladen kann. Gästegottesdienst, super Sache. Zeigt, die haben ihr Herz am rechten Fleck. Jetzt kommt's aber. Ich wäre nicht ich, wenn ich da nicht das Haar in der Suppe finden würde. Denn meine Frage ist eigentlich, und jetzt wird's böse, warum ist eigentlich nicht jeder Gottesdienst ein Gästegottesdienst? Oder heißt das, dass die Menschen, wenn ich alle 3 Monate Gästegottesdienst habe, heißt das, dass mir die Menschen draußen 11 Wochen lang eigentlich völlig egal sind und eine Woche lang gebe ich mir Mühe, dass sie sich wohlfühlen? Oder heißt das umgekehrt, dass ich die Menschen mit was Nettem versuche anzulocken und wenn ich sie dann geködert habe, dann müssen sie aber gefälligst so werden, wie ich das haben will? Ihr Lieben, wenn Gott uns eine brennende Liebe ins Herz für die Außenstehenden gibt, glaubt ihr ehrlich, dass wir uns noch über Holzmöbel oder Stühle unterhalten müssten? Wenn Gott uns hilft, die Menschen, den Nächsten mit seinen Augen zu sehen, glaubt ihr, dass Dinge wie Stil oder Gebäude oder Liturgie oder ob wir Klavier haben oder Band haben oder ob hier funkelnde Scheinwerfer sind, ob das überhaupt noch eine Rolle spielt? Ja, das Wort Gottes ist wichtig, das darf nicht verändert werden, nicht ein Millimeter. Jesu versöhnende Liebe ist wichtig. Hey, und das brauchen die gerade am Bahnhof so dringend. Die wissen doch, was Schuld ist. Sonst hätten sie es nicht nötig, sich morgens um 9 die Kante schon zu geben. Und die haben Liebe so nötig. Und wer soll sie ihnen denn geben, wenn nicht wir, die wir versöhnt sind mit Gott? Wenn wir Streit haben in unseren Gemeinden oder in Familien, in Vereinen oder wo auch immer, ihr Lieben, dann sitzt so oft unser Ego auf dem Thron. Und dann geht es viel mehr um unsere Eitelkeiten, um unser Ego, um das, was ich will, als um die Wahrheit. Oder um die Frage, was Gott eigentlich will. Deswegen habe ich mir andere Vorsätze für die kommende Zeit gemacht. Warum? Weil ich Jesus ähnlicher werden will. Das ist mir das Wichtigste. Ich will die Menschen sehen, wie Jesus die Menschen sieht. Ich will die Menschen lieben, wie Jesus die Menschen liebt. Und ich bin da bei weitem noch nicht so weit. Im ersten Gottesdienst war unser Helge hier, der könnte da ein Lied von singen. Und wenn ihr was zum Schreiben habt, würde ich euch einladen, mitzuschreiben, weil ich euch 6 gute Vorsätze mitgebracht habe. Ich habe in meinem Studium damals gelernt, schmeiß ein Netz an die Wand und es fällt runter, hau 3 Nägel rein, es bleibt hängen. 6 Nägel sind ganz schön viel, da ist auch wieder die Gefahr, dass es runterfällt. Deswegen schreibt gerne mit oder hört euch das online gerne hinterher nochmal an und dann habt ihr sie nochmal präsent, weil 6 ist wirklich viel. Ich bräuchte 2, 3 Predigten sonst, um das alles richtig ordentlich durchgehen zu können. Warum? Diese 6 Vorsätze, weil das 6 Vorsätze sind, wo ich glaube, dass sie mir weiterhelfen, ähnlicher wie Jesus zu werden. Weil ich glaube, dass sie mir helfen, meinen alten Adam hinter mir zu lassen und mich wirklich weiter zu entwickeln. Der erste Vorsatz heißt, ich bin gesegnet und ein Segen für andere. 1. Mose 12,2 spricht Gott zu Abraham, der ja unser großes Vorbild ist im Glauben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Mein Vorsatz ist, ich bin gesegnet und ein Segen für andere. Wir haben 2 Möglichkeiten, wenn wir durchs Leben gehen. Wir können immer nach unten schauen und können uns über Dinge ärgern. Oder wir können ein Segen sein. Ich kann gucken, wer ich bin. Ich bin ein gesegnetes Kind Gottes. Ich bin kein Sünder mehr, weil Gott mich da rausgerufen hat. Ich bin, der ich bin. Mit den Gaben, die ich habe und mit den Schwächen, die ich habe. Aber ich bin ein Gesegneter. Und von diesem Segen möchte ich weitergeben. Und das soll nicht nur so ein Wischiwaschi sein, so ja, ich habe das mal als Baby zur Taufe mitbekommen und jetzt weiß ich davon nichts, außer dass ich so einen komischen Schein habe, sondern das ist eine Entscheidung, nicht weil es in meiner Taufurkunde steht, sondern ich will ein Segen sein, weil ich ein Gesegneter Gottes bin. Das soll ein Vorsatz in meinem Leben sein. Ich will das. Nicht, ich könnte, ich wollte, ich hätte, ich will das. 2. Ich bin dankbar. Aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich glaube, euch geht Corona genauso auf den Keks oder Zünder oder wie auch immer ihr das formuliert wie mir. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat die Nase voll von Corona? Ich glaube, alle Arme würden nach oben gehen. Mir geht Corona, jetzt habe ich beinahe was nicht so Schönes gesagt, auf den Keks. Im ersten Gottesdienst hat Ines das noch so gesagt, hat noch gebetet für die Leute, die Homeschooling und sowas zu Hause machen müssen. Ich habe 2 schulpflichtige Kinder zu Hause. Mir geht das auf den Zünder. Das ist anstrengend. Dieser Online-Unterricht, beide haben was anderes. Man kann die nicht an einen Tisch setzen. Man muss bei beiden gleichzeitig sein. Nebenbei, ich bin auch Lehrer. Ich muss auch mich um meine Sachen kümmern. Nebenbei muss man auch noch einkaufen und die Wohnung in Schuss halten. Und zum Vergnügen rausgehen, irgendwie was machen, kann man auch noch kaum. Mir geht das richtig auf den Keks. Aber wenn ich mich darin suhle, ändere ich was daran? Nein. Nein. Ich will viel lieber dankbar sein. Ich bin heute hier, dafür bin ich dankbar. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin gesund, dafür bin ich dankbar. Ich kann hier stehen, ich liege nicht röchelnd auf der Intensivstation, ich bin hier. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann im Warmen wohnen. Ich habe es nicht nötig, am Bahnhof morgens um 9 mir die Kante zu geben. Danke Gott, Halleluja. Ich habe eine tolle Frau zu Hause, ich habe 2 wundervolle Kinder zu Hause. Ich will dankbar sein. Ich will nicht immer nur nach unten gucken, was alles schlecht ist und mich da runterziehen lassen, sondern ich will nach oben gucken zu Gott, der mich beschenkt. Und ich will sagen, danke Gott. Wisst ihr warum? Weil ein dankbares Herz einen fröhlichen Menschen macht. Und ich will fröhlich durchs Leben laufen. Und ich will mich von Corona nicht niederknüppeln lassen. Auf gar keinen Fall. Und wir werden das überstehen. Drittens, ich bin ein Ermutiger. Gerade in unseren heutigen Zeiten gibt es genug Leute, die sehr entmutigende Nachrichten haben. In Titus 2,15 steht ein ganz kurzer Satz, ermutige die Menschen. Wenn ich mich auf der Straße unterhalte, dann erzählen mir die Leute, du weißt was, ich habe ein Restaurant, das geht gerade im Bach runter. Meine Frau hat ein Kind eines Gastronomen in ihrer Schulklasse, und er kämpft und kämpft und kämpft. Und alles, was er erreicht, ist das Minus, was er jeden Monat macht, ein bisschen geringer zu halten. Was für entmutigende Nachrichten. Die Pflegekräfte, die am Limit jetzt schon sind. Friseure, die dicht machen müssen und. Es gibt so viele entmutigende Nachrichten. Und ich will sagen, ich will ein Ermutiger sein. Natürlich tut mir das leid, wenn Business kaputt geht. Natürlich tun mir die Leute leid, die einsam sind und keine sozialen Kontakte haben. Das wäre doch schrecklich, wenn mir das nicht leid tun würde. Natürlich tut mir so ganz vieles leid, aber das ist doch nicht alles. Ich möchte ein Ermutiger sein, weil auch wenn dein Business kaputt geht, ist das nicht das Ende. Auch wenn du das 20. Mal hingefallen bist, gibt es einen Gott, der dich liebt und der dich aufhebt. Und selbst wenn du an Corona sterben wirst oder ich an Corona sterben werde, ist das nicht das Ende, weil wir Christen nicht ins Nichts sterben, sondern wir gehen nach Hause. Das sind ermutigende Nachrichten. Es gibt einen Gott, der dich liebt. Es gibt einen Gott, der dich so unwahrscheinlich liebt, das kannst du in Worte nicht fassen. Was für eine Ermutigung. Und mein guter Vorsatz ist deswegen, ich will mich nicht einreihen in den Chor der Entmutiger, dass alles so schrecklich ist und dass wir das alles nicht überleben werden und dass alles den Bach runtergeht, sondern ich will ein Ermutiger sein, der sagt, es gibt einen Gott und der hat bis heute die Kontrolle. Und er wird uns da durchführen. Und wir werden einen Sieg in der Herrlichkeit erleben. Das vierte fällt mir besonders schwer. Ich kontrolliere, was ich sage. Den Spruch dazu finde ich hervorragend. Den sollte ich mir über meinen Schreibtisch hängen. Da heißt es im Sprüche 17,28, sogar einen Dummkopf könnte man für klug halten, wenn er sich nicht durch seine eigenen Worte verraten würde. Wisst ihr, was Paulus sagt? Paulus sagt, es ist nicht unrein, was wir aufnehmen. Es ist unrein, was aus uns herauskommt. Wie schnell ist ein Satz gesagt, der uns hinterher leid tut? Und wir können es nicht wieder rückgängig machen. Wie schnell ist das gerade in so einer Streitsituation? Meine Frau und ich zoffen uns. Und wie schnell hat man ein Wort gesagt, was den anderen zu tief verletzt? Und ich kann 100-mal hinterher sagen, es tut mir leid, aber es ist gesagt. Wie schnell hau ich einem vor den Kopf und verletze ihn so, dass er zum Beispiel nie wieder in eine Gemeinde kommt. Gerade so die jungen Leute. Nimm mal dein Basecap ab, ja, benimm dich mal hier. Wie oft habe ich das gehört in Kirchen und Gemeinden? Und der junge Mensch denkt, die wollen mich nicht. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte kontrollieren, was ich sage. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schwerer Vorsatz. Ich möchte versuchen, bevor ich das hier einschalte, das einzuschalten. Weil ich es verhindern möchte, dass ich Menschen verletze, dass wir uns entzweien. Und dazu passt das Nächste, nämlich die Wahrheit ist genug. In Jesaja 32,8 heißt es, ein ehrlicher Mensch ist auf das Gute bedacht und setzt sich dafür ein, dass die Wahrheit siegt. Ich möchte mich nicht beteiligen an Spekulationen, an Theorien, an Halbwahrheiten. Weder was die großen Themen angeht, wenn ich über Corona rede, dann gibt es ja diese zwei riesigen Pools. Die einen, die sagen, Corona ist gar nicht so schlimm und was die Regierung macht, ist ganz furchtbar. Und die anderen, die sagen, Corona ist der Weltuntergang und eigentlich müssten wir alles abriegeln. Und ich möchte sagen, wisst ihr was, ich bin kein Virologe. Ich bin kein Fachmann. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Alles, was ich weiß, weiß ich durch die Zeitung und die ist auch durch Menschen geschrieben worden oder durchs Internet oder sonst irgendwas. Eigentlich möchte ich mich da nicht beteiligen. Aber ich kenne eine Wahrheit und die heißt, Jesus lebt. Ich möchte bei der Wahrheit bleiben. Und dazu gehört das übrigens auch in so anderen Themen als Corona. Zum Beispiel, hast du schon gehört? Die Lengwe naht heute Morgen beim Gottesdienst. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Hast du so Halbwahrheiten? So rumlästern. Machen wir alle nicht. Deswegen boomen die sozialen Netzwerke wie Facebook und andere. Ja, so wollen wir das alle nicht machen. Die Wahrheit ist genug. Und das Sechste, Gottes Wort soll mein Maßstab sein, mein Wortschatz prägen. Jeremia 23, 28, der mein Wort hat, soll treu mein Wort sagen. Das ist auch eine sehr schwere Sache. Nämlich, Gottes Wort soll mein Maßstab sein. Das fängt bei mir selber an. Gesundheit. Heute Morgen, als ich hier reinkam, kam Ines Frau, der Helge, ihr kennt ihn ja alle, kam rein und mir wurde sofort bewusst, ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk für ihn. Ich habe es extra auf dem Schreibtisch liegen, damit ich es nicht vergesse. Ratet mal, wo es liegt. Und wie schnell bin ich dann so, du bist so ein Blödmann. Nein, bin ich nicht. Ich habe was vergessen, aber ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gottes Wort soll mein Maßstab sein, wie ich mich selbst sehe. Wenn ich in den Spiegel gucke, gibt es bestimmt Dinge, mit denen ich nicht glücklich bin. Wenn ich mir meinen Charakter angucke, gibt es bestimmt Dinge, mit denen ich nicht glücklich bin. Aber nicht das, was ich denke, ist der Maßstab, nicht das, was die Welt über mich denkt, ist der Maßstab, sondern das, was Gott über mich denkt. Und das soll für mich selber gelten, das soll für meinen Nächsten gelten. Für euch, die hier sitzt, für die Leute, die sich am Bahnhof die Kante geben, für jeden anderen Menschen auch. Gottes Wort soll mein Maßstab sein und meinen Wortschatz prägen. Wenn die Bibel sagt, ich soll keinen anderen Dummkopf nennen, soll ich mich auch nicht selber Dummkopf nennen. Ihr Lieben, ich brauche Erneuerung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche das. Ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Ich brauche eine gehörige Portion Liebe in meinem Leben, dass ich liebevoller werde. Ich brauche das, dass ich die Vollmacht in mir entdecke, dass der Geist Gottes, der in mir schon lebt, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, damit ich dieses Leben überstehe, damit ich kraftvoll, powervoll im Sieg leben kann. Ich brauche Erneuerung. Ich brauche einen Neuanfang. Weil ich nicht da bin, wo ich sein soll. Ich bin nicht der neue Mensch. Und ich sehne mich danach, dass wenn ich in einem Jahr zurückgucke, dass ich dankbar zurückgucken kann, sagen kann, danke Gott, was du an mir getan hast. Weil mein Sehnen war nicht umsonst. Ich habe diese 6 kleinen Punkte, eigentlich große Punkte, ich habe diese 6 Punkte angefangen umzusetzen. Und ich bin ein gehöriges Stück weiter. Und mein Charakter hat sich verändert, weil du, Gott, mich verändert hast. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt hörst Vielleicht empfindest du das als Affront und denkst, was bildet der sich da vorne ein? Vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, das stimmt, das brauche ich auch. Oder vielleicht bist du jemand irgendwo dazwischen. Ich würde dich einladen, jetzt nachdem du das gehört hast, einen Moment der Stille zu haben. Ich würde dich einladen, mal zu hören, was bei dir im Herzen, in der Seele gerade sich bewegt. Und dann mit Gott darüber zu reden. Wenn es Protest ist, weil du das alles unverschämt fandst, dann bring das zu Gott. Und lass Gott darauf antworten. Wenn du angesprochen bist und sagst, ja, ich brauche das auch. Ich will auch diese neue Kreatur werden. Dann sag das auch Gott und lass Gott antworten. Und wenn du irgendwo dazwischen stehst, dann hör trotzdem ganz genau auf deine Gefühle und rede mit Gott darüber. Lass uns eine Minute, zwei Minuten wirklich still sein, damit jeder selber auf seine Gefühle, auf seine Seele hören kann und dann mit Gott darüber reden kann. Ich habe an eine Sache doch gedacht und heute ist gar kein Pendant sozusagen da. Sonst sind immer iranische Freunde hier. Heute ist keiner von der iranischen Community da, oder? Doch! Ich habe ein Geschenk für dich. Kommst du kurz nach vorne, bitte? Es gibt nicht auch neue Wege. Ich habe etwas ganz Großartiges entdeckt, was wahrscheinlich auch viele Leute ärgern wird. Es ist ein Bibelmanga. Ein Bibelmanga auf Farsi. Ich wünsche dir Gottes Segen damit. Neue Wege gehen. Mein Sohn hat das auf Deutsch gelesen. Der würde, glaube ich, kaum mit seinen 9 Jahren in der Bibel freiwillig lesen. Der hat das verschlungen, das 3. Mal hintereinander. Und ich denke, Halleluja. Ich würde euch einladen, wem es möglich ist, zum Gebet und zum Segen aufzustehen. Ja, lieber himmlischer Vater, wenn ich lese, was du für Verheißungen für uns hast, was für ein neuer Mensch wir sein können, dass wir mit der Taufe gestorben sind, dem alten Adam, dem alten Menschen, dass wir eine neue Kreatur sind, dass deine Kraft in uns lebt, die Jesus sogar von den Toten auferweckt hat, dann sehe ich, wie weit ich davon noch entfernt bin. Und manchmal ist das ganz schön entmutigend. Da gibt man sich Mühe, und dann plumpst man wieder hin. Gott, ich möchte dich bitten, dass du all diese Entmutigung in Ermutigung umwandelst. Und dass da, wo wir gefallen sind, wo wir lieblos sind, wo wir streitsüchtig sind, wo wir machtsüchtig sind, wo wir irgendwas anderes an uns haben, was zum alten Menschen gehört, dass du es wegnimmst und dass du es tauscht gegen deine Liebe, gegen deine Veränderung, gegen deinen Geist. Ich bitte dich, Gott, dass wir heute alle als Ermutigte hier rausgehen. Dass wir ein Ziel vor Augen haben können, wie wir sein können und dass Dinge einfach besser werden, dass wir uns weniger streiten, weniger machtsüchtig sind. Und dass wir die Welt mit deinen Augen sehen und dass dann solche Probleme wie Stuhl oder Holzkiste mit Polster drauf keine Rolle mehr spielen. Dass wir von deiner Liebe so erfüllt sind. Ich bitte dich, Gott, um deinen Geist, um deine Erneuerung, um deinen Neustart. Und ich bitte dich, dass du nicht nur heute anfängst, sondern dass du genau damit in unsere Woche gehst und uns segnest. Dass jede Gabe, die Gott dir schenkt, mit dir wachse und dir dazu diene, denen Freude zu schenken, die dich mögen. Dass du immer einen Freund hast, der es wert ist, so zu heißen. Dem du vertrauen kannst, der dir hilft, wenn du traurig bist, der mit dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt. Und noch etwas wünsche ich dir, dass du in jeder Stunde der Freude und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst. Das ist mein Wunsch für dich und für alle, die dich mögen. Das ist mein Wunsch für dich heute und alle Tage. Ich segne dich Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geh hin im Frieden des Herrn. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, einen guten Start in die Woche und viele neue, gute Neuanfänge.